Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist Politiker, er ist Politikberater, er ist Publizist und er steht vor allem mit seiner Person für die bevorstehende grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg. Guten Morgen und herzlich willkommen, Oswald Metzger.
Hallo Heim.
Sie waren lang bei den Grünen, davor im Übrigen auch bei der SPD, sind dann von den Grünen zur CDU gewechselt und jetzt dieses Schlamassel. Welches Herz schlägt aktuell in Ihnen? Das Grüne, das Schwarze, das Schwarz-Grüne oder das Grün-Schwarze?
Also ich oszilliere zwischen Schwarz-Grün und Grün-Schwarz, das sage ich offen. Also die Konstellation wollte ich in den letzten zwei Jahrzehnten, auch in meiner aktiven parlamentarischen Zeit, gerne haben. Ja. Das ist natürlich jetzt in einer Konstellation passiert in Baden-Württemberg, wo die Grünen stärker sind wie die Union. Das hätte ich mir nie vorstellen können, noch vor wenigen Monaten eigentlich nicht.
Tatsächlich, also vor 10 Jahren undenkbar, dann vor 5 Jahren. Die Wahlniederlage aus Sicht der CDU, da konnte man noch sagen, da ist viel zusammengekommen, Fukushima und Mappus und Stuttgart 21.
Aber schon damals habe ich als CDU-Mitglied in der Nachwahlanalyse gesagt, Leute, schiebt's nicht nur auf Fukushima, schiebt's nicht nur auf Stuttgart 21.
Okay.
Hochmut kommt vor dem Fall, 58 Jahre Regierungszeit sind auch verdammt lang und auch als CDU-Mitglied muss ich sagen, Demokratie lebt vom Wechsel. Mhm. Und so wie sich die CDU in Nordrhein-Westfalen nach 3 Jahrzehnten SPD-Regentschaft gewünscht hat, mal an die Macht zu kommen und einen Wechsel zu kriegen, ist es irgendwann auch fällig.
Hätten Sie jemals gedacht, dass Winfried Kretschmann laut ZDF Politbarometer der beliebteste Politiker Deutschlands werden wird?
Also im Ranking sozusagen Gesamtdeutschlands hätte ich es nicht gedacht, aber ich kenne den Mann seit knapp 30 Jahren und für mich war er seit vielen Jahren, also auch als Kollege in der Landtagsfraktion den 2 Jahren, den ich hier in Stuttgart war, immer ein authentischer Politiker. Und wenn mich jemand gefragt hat, wie sollte in Deutschland ein Politiker sein und auftreten und leben, dann ist mir ganz oft Kretschmann eingefallen, auch als ich dann zur CDU gegangen bin. Also wegen Kretschmann bin ich bestimmt bei den Grünen nicht raus.
Es gibt auch eine Episode, die muss man jetzt nicht in allen Einzelheiten erzählen, aber Sie haben schlussendlich mal gegen ihn kandidiert. Da ging es um eine Wahlaufstellung, haben dann gewonnen, sind in den Bundestag eingezogen. Er war erst sauer und ist dann anschließend doch auf Sie zugekommen.
Ja, das ist sogar ganz knapp erzählt. Das war 1994 im April in Biberach beim Landesparteitag habe ich auf Platz 8 kandidiert, obwohl ich am Tag vorher auf seine Frage gesagt habe, für mich ist die Wahl gelaufen. Und dann bin ich mit den Stimmen der Linken, ich als späterer Realissimo, gegen ihn gewählt worden. Da war er stinkesauer und 3 Monate später, nachdem ich im Bundestag dann im Herbst war, kam er auf mich zu und hat gesagt, Oswald, du machst die Sache gut, in Bonn damals noch, das ist vergessen. Und das ist eine Größe, finde ich, die haben nicht viele.
Haben Sie aktuell noch Kontakt mit ihm?
Sporadisch, quasi auch über geschäftliche Begegnungen. Wenn ich ihn sehe, werde ich ihm sicher auch zu dem formidablen Ergebnis gratulieren.
Dass für Sie auch so überraschend kam, dass die Grünen eine 3 davor haben?
Also in den letzten 2 Wochen vor der Wahl habe ich selber gespürt, auch im Gespräch mit Leuten bei mir in Ravensburg. Selbst im fernen Berlin war ja das Thema, werden die Grünen stärker als die CDU ein Thema? Und es war einfach, wenn Sie sozusagen das Kontrastprogramm gesehen haben, die Spitzenkandidaten meiner Partei und den strahlenden Winfried Kretschmann, dann war das absehbar.
Wir haben in der Vergangenheit mal ein paar Sendungen zusammen gemacht. Ich habe noch mal im Archiv geguckt, welches in der Summe dann die größte Kränkung für Sie war und Ihre größte historische Fehleinschätzung. Womit sollen wir anfangen? Mit der Kränkung oder mit der Fehleinschätzung?
Fangen Sie mit der Kränkung an.
Die Zeitschrift oder der Spiegel als große Nachrichtenzeitschrift hat Sie einen Politsöldner genannt.
Das tut weh, weil ich von mir selber also schon den Eindruck habe, ich habe für Überzeugungen gekämpft.
Tat weh oder tut immer noch weh?
Es tut heute nicht mehr weh. Da kommt jetzt auch eine Abgeklärtheit. Aber Sie müssen mal sehen, wenn Sie den Vorwurf kriegen, dann heißt es ja, der kommt nur dahin, wo er was kriegt. Aber ja, was die meisten und gerade auch der Spiegel, als er das damals geschrieben hat, komplett unterschätzt hat. Ich habe, als ich die Grünen verlassen habe, war ich Landtagsabgeordneter in Stuttgart und ich habe mein Mandat aus freien Stücken aufgegeben. 3 Jahre vor Ablauf der Legislaturperiode. Rechnen Sie die Bezüge von 3 Jahren hoch, die entgangenen Pensionsansprüche und 3 Jahre früherer Ruhestand, habe ich richtig was dran gegeben.
Es gab damals ein Interview, das Sie gegeben haben, das für viel Aufregung gesorgt hat. Sie haben, Zitat, gesagt, manche Sozialhilfeempfänger sehen ihren Lebenssinn darin, Kohlenhydrate oder Alkohol in sich reinzustopfen und das Gleiche den eigenen Kindern angedeihen zu lassen. Frau Künast, Ihre damalige Parteifreundin, hat Sie daraufhin zum Parteiaustritt aufgefordert.
Also dieses Zitat stammt aus einem Interview mit dem Stern in einem längeren Kontext und es war auch etwas differenzierter als in der Agentur Kurzfassung. Und ich wollte damit reagieren auf das bedingungslose Grundeinkommen. Das muss man immer den Zusammenhang wissen. Auf die Frage, die Leute sind doch erst dann schöpferisch und kreativ tätig, wenn sie praktisch nicht mehr fürs tägliche Brot arbeiten müssen, sondern vom Staat eine pauschale Summe kriegen. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie sich bitte Sozialhilfebiografien in der 2. und 3. Generation an. Ich erlebe nicht, dass die Leute sonderlich aktiv sind in Vereinen und anderen Organisationen, sondern oft eben in einer gewissen Passivität stecken. Also daran merken Sie sozusagen im Kern dieser Aussage, die damals durchaus Empörung bei den Grünen hervorgerufen hat, bin ich heute noch der Auffassung, dass manchmal soziale Transferleistungen wie Stilllegungsprämien wirken und nicht unbedingt aktivierend.
Gut, also Künast hat Sie aufgefordert. Ich weiß nicht, welche anderen Parteigrößen der Grünen im Hintergrund auch noch ein paar Strippen gezogen hat. Wissen Sie es inzwischen?
Ja, wobei ich habe mich nicht ausgeschlossen gefühlt. Es lief ja auch kein Parteiausschlussverfahren, sondern ich bin in Nürnberg 2007 bei meinem letzten Grünen Parteitag, habe ich gekämpft für Änderungen bei den sozialen Programmbeschlüssen und dann hat Reinhard Bütikofer damals eine Rede gehalten, die endete mit den Worten: Geh in dich, Oswald, oder geh. Und ich stand im Saal und dann war eine Abstimmung und da habe ich noch 20 Stimmen gehabt, nachdem ich ein paar Jahre vorher bei einem praktisch Antrag zum Thema Agenda 2010 noch 30% Zustimmung hatte bei den Grünen, was eine relativ ordentliche Minderheit war. Und dann war mir klar, jetzt muss ich mich entscheiden, mache ich das Spiel mit oder gehe ich? Und dann habe ich ein paar Wochen mehr Zeit gelassen, um mich entschieden zu gehen und habe das dann hier in Stuttgart der Grünen Landtagsfraktion gesagt und habe das Mandat dann niedergelegt.
Um dann ein halbes Jahr später in die CDU einzutreten.
Ganz genau.
War das eine wohlüberlegte Entscheidung oder war das letztlich auch eine sehr emotionale Entscheidung, weil Sie irgendwie gedacht haben, wenn die einen mich nicht wollen, dann gehe ich halt zu den anderen?
Also ich wollte in der Politik bleiben und ohne politische Parteien können Sie in diesem Land in kein berufliches Mandat kommen. Und dann war für mich die Frage, Liberale oder CDU? Und ich sage Ihnen offen, ausschlaggebend war, dass die CDU Direktmandate hat und ich habe gedacht, ich kann ein Direktmandat kriegen. Das ist für die Freiheit des Abgeordneten wichtiger.
Wann, Herr Metzger, haben Sie Ihre letzte schwarz-grüne Pizza gegessen?
Im Sasella in Bonn am Rhein. Das müsste etwa 1997 gewesen sein.
Knapp 20 Jahre. Das waren ein paar junge Abgeordnete von den Grünen. Wer war außer Ihnen dabei? Özdemir?
Ich muss korrigieren. Ich war sozusagen als Gast geladen. Eigentlich waren die Jungen, ich war ja damals schon 40. Also eigentlich waren die unter 35-Jährigen. Aber weil ich sozusagen richtig getickt habe und die Schwarzen das auch registriert haben, war ich immer wieder mal dazu eingeladen. Dabei waren von grüner Seite Cem Özdemir zum Beispiel, Margareta Wolf, von Unionsseite Armin Laschet, heute in Nordrhein-Westfalen, Fraktionschef Hermann Gröhe.
Dann Gesundheitsminister.
Krautscheid, den weiß ich nicht, was er jetzt heute macht, nicht mehr in der Politik. Also eine ganze Reihe, auch Altmaier, der Kanzleramtsminister.
Also, und da wurden Koalitionsspielchen betrieben?
Nee, das war eigentlich eher eine Lockerungsübung. Also es war so der Ogü des Verbotenen, dass man sich da in diesem verborgenen Weinkeller, wo man quasi durch eine Kellertreppe runter musste, im Verborgenen traf und gemeint hat, es sei dann praktisch ein Closed Job. Aber Helmut Kohl wusste immer genau Bescheid, wer dabei war und hat sich zum Beispiel wahnsinnig drüber aufgeregt, dass einer der Leute, Eckhard von Kläden, ihn immer imitiert hat in dieser schwarz-grünen Pizza-Connection.
Gut imitiert?
Sehr gut imitiert sogar, muss ich sagen, ja.
Ansonsten hat es 2006 einen hochoffiziellen Versuch gegeben in Baden-Württemberg, Schwarz-Grün hinzubringen. Die Beteiligten waren damals Oettinger als Ministerpräsident und ich glaube auch Kretschmann letztlich als faktisch Vorsitzender oder Verhandlungsführer dann auch der Grünen. Woran ist das eigentlich gescheitert? Es gibt zwei Versionen. Die erste Version heißt Mappus, die zweite heißt Merkel.
Also in meiner Wahrnehmung, ich war ja damals Mitglied der Grünen Fraktion, aber neu und nicht in der Verhandlungsrunde, war es so, dass Mappus mit einem Interview seiner legendären Pforzheimer Zeitung mit einer Vorabmeldung, als schon das dritte Sondierungsgespräch verabredet war, gesagt hat, es spaltet die CDU. Und nachdem ich Jahre danach auch im CDU-Landesvorstand saß und immer wieder meine Lesart auch mit den Kollegen der CDU diskutiert habe, habe ich gehört, dass der Ministerpräsident Oettinger. Günther Oettinger zu wenig gekämpft hat. Er war fast ruhig in der Sitzung. Wenn er gekämpft hätte für dieses Koalitionsmodell, bin ich überzeugt, hätte er bundespolitisch in der Union mit dieser neuen Farbenlehre eine andere Rolle gespielt und die Union hätte sich erneuert in der damaligen Koalition als weitaus stärkere Partei als die Grünen. Es wäre vielleicht manches anders gelaufen, aber wer zu spät kommt, den bestraft manchmal das Leben.
Jetzt kämpft Thomas Strobel, der aus Berlin nach Stuttgart kommt, für dieses grün-schwarze Projekt. Sie kennen ihn, denken Sie, er tut es aus tiefster innerer Überzeugung oder er tut es deshalb, weil die Sachzwänge, die berühmten, so sind, wie sie sind?
Also Koalitionen sind immer Zweckbündnisse, das muss man vorausschicken, das ist eigentlich eine Banalität. Das hängt davon ab, wie Wähler wählen. Eine Demokratie lebt auch von der Kompromissfähigkeit der Parteien. Diese Wahl gibt für die Union nur ein Ergebnis, bei dem sie als Juniorpartner mit den Grünen koalieren. Und wenn jemand diese Koalition an der Unionsseite zu einem Erfolg machen kann, dann ist es Strobel. Jedenfalls nicht Guido Wulff.
27% für die altehrwürdige CDU bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ein Debakel, ein Desaster. Oswald Metzger, die CDU, ist seit, wenn ich richtig rechne, 8 Jahren ihre Partei. Woran hat es gelegen? An einem falschen Spitzenkandidaten, der erstens ein Glaubwürdigkeitsproblem hatte und zweitens ein paar handwerkliche Fehler zu viel gemacht hat?
Also natürlich macht man es vorwiegend an einem Spitzenkandidaten fest, wenn eine Wahl schief geht. Aber wenn eine Partei, deren Stammland Baden-Württemberg über so viele Jahrzehnte war und die ja durchaus sozusagen in dem Land in fast 60 Jahren nicht ganz falsch regiert haben muss, sonst wäre Baden-Württemberg nicht relativ gut, auch heute wirtschaftlich, da gibt's andere Gründe. Ich glaube, die Union hat sich wegentwickelt von einer gesellschaftlichen Dynamik, hat die Veränderung nicht mitbekommen. Und die Grünen, die ja in Baden-Württemberg immer schon bürgerlicher waren als in vielen anderen Teilen der Republik, sind in diese Lücke gestoßen.
Das ist sicher richtig und auch Teil des Problems der CDU. Aber um nochmal auf die Personen zu kommen, wenn man sich die Zustimmungs- und Sympathiewerte von Kretschmann und Wolf anguckt, dann kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es keinen Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt hat.
Ich habe nicht gesagt, dass es keinen hatte, sondern nur, man kann es nicht alles beim Spitzenkandidaten abladen, wenn die CDU den Fehler machen würde, jetzt Guido Wulff allein verantwortlich zu machen und sich nicht erneuern würde, dann hätte sie ein Problem. Also Guido Wulff, sage ich mal offen, ist kein Geheimnis. Ich hatte ja die Gelegenheit als CDU-Mitglied im Dezember vorletzten Jahres den Spitzenkandidaten zu wählen. Meine Stimme hatte Thomas Strobel,
warum?
Nicht Guido Wulff, weil ich mir vorgestellt habe, ab dem Zeitpunkt, in dem der Spitzenkandidat gewählt ist, muss ich mir ihn vorstellen neben Winfried Kretschmann. Und Guido Wulff neben Kretschmann war für mich ein No-Go.
Warum?
Weil er sozusagen habituell von seiner Art her irgendwie eher die Wadenbeißer-Mentalität ausstrahlte und dann Begrifflichkeiten, die ich mir nicht zu eigen mache, aber die ganz oft zu hören waren, als dann die Plakate geklebt waren und Guido Wulff stärker in das Rampenlicht der Öffentlichkeit als Herausforderer trat, kamen also unschöne Bezeichnungen, die auch was mit sozusagen der Körpergröße, mit seiner Art, mit Brille, mit Anmutung zu tun hatten. Und wenn Sie heute in einer Mediengesellschaft, wo praktisch Bilder Ersatzinhalte transportieren, war die seriöse Erscheinung des Ministerpräsidenten Kretschmann und die ich meide den Begriff, weil man an der Körperlichkeit nicht festmacht, aber ein bisschen war es Napoleon-Syndrom.
Aber Herr Metzger, was Seriosität und mediale Inszenierung angeht, wenn ich mich richtig erinnere, hat doch auch Herr Wolf der Kanzlerin auf einer Bühne irgendein Plüschwolf überreicht oder denken Sie an die Nummer mit dem Ziegenbock?
Also es gibt einen Begriff wie Fremdschämen. Ich fand es nicht gut. keine Frage, aber jeder hantiert auf seine Weise. Es ist vieles unglücklich gelaufen, aber jetzt zum Kern des Problems. Ich glaube, ein Thema muss die CDU offen angehen. Die letzten 5 Jahre in der Opposition wurden aus meiner Sicht ein Stück weit in Baden-Württemberg verschlafen. Die CDU-Kollegen im Landtag haben alle noch nie Opposition gelernt gehabt. Ich war in meiner aktiven Zeit Oppositions- und Regierungspolitiker. Und wenn man in der Opposition nicht konzeptionell arbeitet, sondern seine Aufgabe nur darin besteht, die Regierung sozusagen zu attackieren, dann hat man kein Fundament.
Weil sie gedacht haben, das war ein Betriebsunfall und in 5 Jahren ist die CDU wieder die klassische Baden-Württemberg-Partei und stellt selbstverständlich Ministerpräsident plus Regierung.
Klar, aber die Gesellschaft verändert sich in 5 Jahren und das hat man schon damals fälschlicherweise, wir sprachen darüber, falsch eingeschätzt. Es war nicht nur Fukushima, nicht nur Stuttgart 21, sondern eine Entwicklung der Entkopplung der Union als Regierungspartei von der Bevölkerung.
Jetzt also höchstwahrscheinlich Grün-Schwarz in Baden-Württemberg. Die Details besprechen wir nach 11.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Oswald Metzger, der 20 Jahre bei den Grünen war, der dann gewechselt ist zur CDU im Jahr 2008 und der heute geschäftsführender Sekretär des Konvents für Deutschland ist. Das ist eine Vereinigung, in der sich ein paar ehemalige Spitzenpolitiker aus allen demokratischen Parteien zusammengetan hat.
Genau so ist es. Also das ist ein 14-köpfiges Gremium unter Federführung von Altbundespräsident Roman Herzog, in dem so Namen wie Klaus von Donani, Henning Foscherau, Renate Schmidt, SPD-Politiker, früher Regierende in Hamburg, beziehungsweise Familienministerin, Erwin Teufel, baden-württembergischer Ex-Regierungschef, CDU, Wolfgang Gerhard von der FDP, aber auch Christine Scheel von den Grünen tummeln.
Okay. Und die äußern sich zu aktuellen politischen Fragen?
Nein, sondern unser Themengebiet ist die institutionellen Reformen, also beispielsweise Finanzbeziehungen Bund-Länder, Stichwort Föderalismus. Deutschland in Europa, wollen wir Vereinigte Staaten von Europa oder eine Kooperation souveräner Nationalstaaten oder demografischer Wandel, wie finanzieren wir soziale Sicherungssysteme?
Apropos Finanzierung, wer finanziert Sie?
Die Nixdorf Stiftung und 6 Firmen, unter anderem die Deutsche Bahn, die Linde AG, und damit betreiben wir eine kleine Geschäftsstelle und sind ein gemeinnütziger Verein.
Und setzen sich gelegentlich dem Vorwurf aus, sozusagen eine elitäre, elitenahe, wirtschaftsnahe Lobbygruppierung zu sein, die massiv für den Abbau des Sozialstaates kämpft.
Das finden Sie im Internet, aber da empfehle ich allen, auf unsere Website zu gucken und beispielsweise einen Text zu lesen von unserer Gruppe, der gestern in der FAZ veröffentlicht war. Demokratie braucht vitale Parteien. Da werden Sie von der Tonalität her schon sehen, dass das quasi, glaube ich, eher ein Appell an die aktuelle Politik ist, wieder anzudocken den Anliegen der Bevölkerung.
Um es auf einen zugegebenermaßen etwas platten Vergleich zu bringen, Sie kämpfen nicht gegen die Armen und nicht für die Reichen.
Nee, sondern wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der der Staat funktioniert und in der die Leute was zu sagen haben.
Ja. Hätten Sie daran gedacht, wenn wir gerade über die Reichen sprechen, fällt mir gerade ein, dass es so viel Kreativität gibt, wenn man sich die Veröffentlichungen zu den Panama Papers anguckt, auf welche Art und Weise man seinen Reichtum in und hinter Offshore-Firmen verbergen kann?
Die Vermutung habe ich sehr wohl gehabt und ich finde das auch nicht nur moralisch verwerflich. Andererseits, auch das will ich sagen, als Mensch, der natürlich den Hintergrund kennt, es gibt ganz viele Geschäfte, in denen in Ländern auch deutsche seriöse Firmen ohne Steuerhinterziehungsgedanken Briefkastenfirmen aufmachen müssen, damit zum Beispiel deutsche Reeder in Panama überhaupt Schiffe quasi ausflaggen können oder indem große Firmen auch diese Konstruktion, diesen leeren Körperschaftskörper brauchen, damit sie dort Geschäfte machen.
Das ist aber
können.
Die Ausnahme und nicht die Regel. Bei diesen 200.000 Briefkastenfirmen.
Also ich würde sagen, 2/3, 1/3 legal und 1/3 illegal. Also ich sehe es andersrum.
2/3 legal?
Genau.
Und warum muss man in 2/3 aller Fälle, wenn es doch legal ist, das alles verstecken und verschleiern und verheimlichen?
Also banales
Beispiel. Diese Reedereigeschichte mal außen vor.
Ja, genau. Also auch andere banale Beispiele. Wenn Sie beispielsweise als Prominenter irgendwo was kaufen wollen, dann zahlen Sie 2 oder 3 Millionen mehr. Wenn Sie eine Briefkastenfirma haben, praktisch Strohmänner vorschicken, was übrigens auch Privatleute gelegentlich im Inland machen. Wenn Sie praktisch Immobilien erwerben, dann ist das durchaus legal. Und ich meine, die Frage, Moral können Sie praktisch nicht gesetzlich verordnen, sondern Sie können sie nur durch entsprechende Überprüfung der Gesetze einhalten. Und solange wir jetzt sozusagen auf Panama zeigen und innerhalb der Europäischen Union, aber teilweise im Inland, da relativ nachlässig sind, solange würde ich die Aufregung, die jetzt nach den Panama Papers entstanden ist, auch ein bisschen relativieren.
Ganz kurz noch, glauben Sie, dass es in Reaktion auf das, was da veröffentlicht wurde, sozusagen eine internationale, einheitliche Reaktion gibt, solche Geschichten künftig zu unterbinden?
Also der Trend wächst. Und hätten Sie vor 10 Jahren eine Sendung gemacht, dass die Schweiz das Bankgeheimnis aufgibt, hätten Sie gesagt, nie. Der Druck war trotzdem da. Und ich glaube, auch der Druck in Richtung dieser Eiländer wird größer werden.
Der Druck ist da, auch für Ihre aktuelle Partei, die CDU, jetzt in diese Koalition zu gehen. Gibt es da noch den einen Knackpunkt, an dem das Ganze scheitern könnte? Was denken Sie?
Also wenn, dann wird man die Knackpunkte eher inszenieren, damit man den Eindruck hat, nach außen wie bei Tarifverhandlungen, man hat sich ins Zeug gelegt und man hat sich zusammengearbeitet. Nee, die Koalition wird zustande kommen, keine Frage. Das ist auch gut fürs Land. Und wenn Sie merken, wie in der Gesellschaft diskutiert wird, bei uns, ja, der Aufreger ist grün-schwarz nicht für die breite Masse der Bevölkerung.
Und ein Scheitern würde beiden Parteien schaden, vor allem natürlich auch der CDU.
Keine Frage, weil die Alternative wären ja dann irgendwie Neuwahlen oder die Wiederauflage der Koalition der Verlierer, die in den ersten Tagen nach der Wahl angedacht war von Guido Wolf. Das wird nicht laufen.
Ihr Parteifreund Winfried Mack, stellvertretender Partei und ich glaube auch Fraktionsvorsitzender der CDU hier in Baden-Württemberg, hat in einem internen Papier, das öffentlich geworden ist, gesagt, die CDU kann eigentlich nur in eine Koalition gehen, wenn der inhaltliche Führungsanspruch festgeschrieben wird. Wie geht das?
Das kann man vergessen. In eine Koalition geht man, indem man einen gemeinsamen Vertrag macht, indem man natürlich Kompromisse schließt, vielleicht auch bestimmte Konflikte offen lässt, aber nicht indem man als schwächerer Partner sagt, wir haben den Führungsanspruch. Also jetzt sage ich mal in aller Plattheit, dieses Papier von Winfried Mack war mit Sicherheit nicht zum Vorteil der CDU. Und wenn Winfried Mack damit etwas bewirken wollte, dann wird er das Gegenteil bewirken. Also er wird diese Position innerhalb der CDU damit eher geschwächt haben und sich selber auch.
Das war der Versuch der Konservativen in der CDU, die Vorbehalte gegen diese Koalition haben, da ein paar Pflöcke reinzurammen?
So wird es vermittelt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das durchdacht war. Vielleicht war es auch eine einsame Entscheidung von Winfried Mack. Jedenfalls die Haltung, die sich darin ausdrückt, das sage ich jetzt als Mensch, der nicht vorhat, die Partei zu wechseln, ist eine, die CDU weiter marginalisieren würde, weil die Gesellschaft hat sich verändert, auch in den ländlichen Räumen, für die Kolleginnen und Kollegen in der CDU sprechen.
Was halten Sie dann auch von einer Forderung, die dann auch öffentlich wurde und wo dann auch ein Name des künftigen Koalitionspartners genannt wird, mit dem man irgendwie nichts mehr zu tun haben will? Winfried Kretschmann, der amtierende Verkehrsminister von den Grünen?
Winfried Herrmann.
Winfried Herrmann. Entschuldigung. Gottes Willen, Winfried Kretschmann, Winfried Herrmann.
Winfried Herrmann, also gut, Personalpolitik ist Angelegenheit jeder Koalitionspartei. Also die Grünen werden sich hüten, der CDU vorzuschlagen, wen sie dann mit Ämtern ausstattet, wenn die Koalition zustande kommt und umgekehrt. Das gebietet einfach die Fairness. Also Personalpolitik ist Angelegenheit der Parteien. Man kann inhaltlich bestimmte Ressorts vielleicht Änderungen vornehmen und das wird die CDU im Verkehrsbereich sicher machen. Aber ich sage nur, Finger weg vom Personaldargebot der Konkurrenz.
Klima, Atmosphäre, durchaus wichtig, wenn man solche Verhandlungen führt. Wie schätzen Sie das aktuell ein?
Also ich hatte gestern praktisch hier in Stuttgart abends das Glück, in einem Hotel zu wohnen, wo Verhandlungsteilnehmer beider Parteien da waren, gegen Mitternacht erst von Verhandlungsgesprächen kamen. Es war interessant, wie alle Kolleginnen und Kollegen, sowohl von Grünen wie von CDU gesagt haben, die Arbeitsatmosphäre ist gut. Wir kriegen was hin und die paar Konfliktpunkte, die kriegt jetzt die große Koalitionsrunde morgen auf den Tisch. Also das fand ich interessant. Und was noch wichtiger ist natürlich, die Chemie muss zwischen den Spitzenleuten stimmen. Und ich habe den Eindruck, Kretschmann und Strobel haben sozusagen einen respektvollen Umgang miteinander. Okay. Das auf beiden Seiten, dann kann es funktionieren.
Politiker haben aktuell ein miserables Image. Zu Recht oder zu Unrecht?
Ich schwanke da. Also selbstverschuldet ist natürlich dieses Image deshalb, weil die Politik sich relativ weit von den Anliegen der Durchschnittsbürger entfernt hat.
Also, woran machen Sie das fest?
Beispielsweise beim Flüchtlingsthema, wie man ganz lange praktisch nicht geschnallt hat, dass hier etwas gärt in der Bevölkerung. Ich mache es auch fest bei der Euro-Krise schon davor, praktisch der Aufreger vor der Flüchtlingskrise. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, wir haben 10 Jahre lang eine relative Entpolitisierung in unserer Gesellschaft erlebt. Und erst in den letzten, sagen wir mal, 7, 8 Monaten ist es sozusagen wie aus dem Dampfdruckkessel entwichen und hat die Landtagswahlen massiv geprägt am 13. März.
Kommt dazu, dass man, ob zu Recht oder zu Unrecht, auch den Eindruck manchmal hat, es gibt gar keine unterschiedlichen Parteien mehr, sondern es gibt eine riesige, alternativlose, große Koalition in diesem Deutschland?
Genau, das ist mein Eindruck. Also Alternativlosigkeit ist das Gegenteil von Demokratie. In einer Demokratie, die lebt vom Diskurs, von der Auseinandersetzung. Auch politische Parteien, die sollen nicht jedes Detail regeln, sondern die sollen normative Debatten führen um Grundfragen. Das wird nicht mehr gemacht. Man macht sich ununterscheidbar. Die Exekutive hat ein Übergewicht gekriegt und auf die Art und Weise wächst dann sowas wie Populismus. Und jetzt wird Sie es vielleicht wundern, wenn ich eine Bemerkung anschiebe. Populismus ist ein Vorwurf, der immer an die Adresse des Partei-Establishments geht, weil Populismus entsteht dadurch, dass Parteien Probleme nicht mehr aufgreifen, die in der Bevölkerung gären.
Gut, auf der anderen Seite Gegenbeispiel Seehofer, der Oberpopulist, der jede Stimmung aufgreift und möglicherweise innerhalb einer Woche seine verschiedenen Positionen 8-mal ändert.
Das ist nicht falsch, aber andererseits schauen Sie sich an, in Bayern ist die AfD vergleichsweise in den demoskopischen Umfragen, niedriger als bei als andernorts. Und die CSU hat natürlich ein anderes Problem mit einer Partei rechts von sich. Ich erinnere an den Spruch von Franz Josef Strauß, wenn die Union rechts von sich eine neue Partei bekommt, kriegt sie ein strategisches Problem. Die SPD kann ein Lied davon singen von den Grünen, die sozusagen links von ihr entstanden sind und dann von der Linkspartei.
Auf der anderen Seite scheint es mir so zu sein, als gäbe es eine pauschale Diffamierung von Politikern aller Couleur, befeuert und angeheizt durch das Internet, in dem jeder sich auslabert und auskotzt, wie es ihm gerade passt.
Das stimmt. Also das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube, wir müssen sozusagen auch positiv eine Debatte führen über die Rolle von politischen Parteien in einer Demokratie. Wie wollen Sie Meinungsbildung in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik anders organisieren? Sollen wir es organisierten Lobbys überlassen oder sollen wir es der Exekutive überlassen? Ich meine, nein. Und aus dem Grund müssen Parteien sich klar werden, sie brauchen Programme, die auch unterscheidbar sind. Über Streitfragen. Sie brauchen Persönlichkeiten, die authentisch sind. Da sind wir wieder im Land oder auch in Rheinland-Pfalz, vielleicht sogar auf Bundesebene bei der Kanzlerin. Und Sie brauchen ein Personalangebot, das die Heterogenität einer Partei widerspiegelt. Glauben wir doch nicht, dass jemand, der CDU wählt, das kann ein linksliberaler Konservativer sein und ein Rechtsaußenmann sein. Also brauchen Sie einen Rechtsaußenflügelvertreter in der Union, einen Wirtschaftsvertreter, jemand für die innere Sicherheit und One-Man-und-One-Woman-Show ist demokratiewidrig auf Dauer.
Die Dinge werden nicht einfacher, auch in Zukunft nicht. Den Blick in die Zukunft wagen wir trotzdem gleich. Grün-Schwarz in Baden-Württemberg kommt?
Ja.
Sicher?
Ja.
Relativ problemlos?
Die sind beide zum Erfolg verdammt. Beide Parteien. Erst kommt das Land, dann die Partei, dann ich. Den Spruch von Erwin Teufel variieren ja beide Parteien auf eine bestimmte Art und Weise. Ich will das nicht ironisieren, aber ich finde, Baden-Württemberg braucht an der Schwelle zur digitalen Revolution, die unsere Industrie umwälzt, eine Regierung, die auch die Zukunftsthemen erkennt.
Wenn es zu dieser Koalition kommt, wird sie 5 Jahre halten?
Ja.
Was muss aus Ihrer Sicht die SPD tun, um wieder auf die Beine zu kommen?
Also wenn ich die Antwort wüsste, dann würde mich die SPD engagieren als Berater. Es wird ein mühsamer Weg wieder über personelle Neuorientierung raus aus diesem Funktionärsdenken der Partei, die sich auch massiv entfernt hat von ihren angestammten Milieus.
Ja,
eine Machtperspektive.
Aber es ist ja auch ein dramatischer Absturz, den diese Partei in Baden-Württemberg zumindest so ja vielleicht auch gar nicht verdient hat, weil auch Leute anderer politischer Überzeugung sagen, beispielsweise die Minister in diesem letzten grün-roten Kabinett haben durchaus ordentlich bis gute Arbeit gemacht.
Habe ich in Ihrer Sendung jetzt auch schon gesagt heute und ich wiederhole es gern. Die SPD hat wirklich bessere Arbeit geleistet, als sie vom Wähler honoriert wurde. Aber Dankbarkeit an der Wahlurne gibt es nicht. Es hängt viel von Zufälligkeiten ab. Und die Person Kretschmann und die Ausstrahlung ging auch offensichtlich bis rein ins SPD-Lager. Lieber wollte man den Ministerpräsidenten behalten, als die Konkurrenz von der CDU unterstützen.
Wie gespannt sind Sie auf das Auftreten der Alternative für Deutschland, die ja nun auch als Fraktion im kommenden baden-württembergischen Landtag vertreten sein wird?
Also die werden sich bewähren müssen. Jetzt haben sie zunächst mal 15% der Wählerinnen und Wähler überzeugt, und zwar Wähler aus allen Parteien. 67.000 Grünwähler haben AfD gewählt, sehr zum Entsetzen auch des Ministerpräsidenten. Da sollte allein schon Memento genug bedeuten, dass die Parteien sagen, nicht nur ausgrenzen, nicht nur stigmatisieren, sondern die Themen auch wieder ansprechen, die vielleicht auch zur Wahl der AfD geführt haben. Wieder Kontakt zur Bevölkerung aufnehmen.
Wird sich die AfD dauerhaft als Partei rechts von der Union etablieren?
Jetzt sitzt sie in 10 von 16 Landtagen. Im Herbst sind nochmal 2 Landtagswahlen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Wenn sie das auch schaffen, dann würde ich sagen, ja, wir erleben die Zäsur, die Franz Josef Strauß immer befürchtet hat. Rechts von der Union darf es keine Partei geben.
Mit anderen Worten, Oswald Metzger, die Prognose, die Sie in dieser Sendung vor 10 Jahren gemacht haben, es wird eine Renaissance der Volksparteien in Deutschland geben, diese Prognose war ziemlich falsch.
Weil sich die Volksparteien nicht so verhalten,
wie
haben,
sie es gerne wie gehabt sich, hätten.
Genau, mit authentischem Personal, mit einer Bandbreite von Personal für die heterogenen Wählergruppen und mit einer Politik, die Probleme benennt und nicht unter den Teppich kehrt, mit einer Politik, die nicht asymmetrische Demobilisierung betreibt, sondern die Leute ernst nimmt in der Demokratie.
Sie waren, Herr Metzger, in der SPD, Sie waren bei den Grünen, sind jetzt in der CDU. Wohin wechseln Sie als nächstes?
Ich wechsle nicht mehr. Und vielleicht eines muss ich doch noch sagen, weil Sie immer die SPD bringen. Ich bin als Schüler von Brandt politisiert worden und bin so frustriert gewesen von parteipolitischer Arbeit, dass ich ausgetreten bin und dann 7 Jahre nicht Mitglied einer Partei war, weil ich das nie mehr mir antun wollte.
Und neuer Parteiwechsel steht nicht an. Versprochen.
Genau. Ich bin ein Freigeist, aber ich bin keiner, der sich dann lächerlich macht, indem er dann permanent irgendwie die Flagge wechselt.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.